Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Samstag für Samstag, traditionsgemäß schon viele Folgen. Ich habe sie gar nicht gezählt. Wir zählen sie auch nicht, sondern wir freuen uns immer wieder auf die neuesten Gelände und Schatzkammern der Historie unseres Landes. Heute sind wir auf dem Zürichberg hier in einer wunderschönen Waldlichtung, könnte man sagen. Jogger und Spaziergänger umgeben uns und Sie sehen bereits im Hintergrund das Thema der heutigen Ausgabe. Es ist ein Denkmal, doch ich werde jetzt gleich übergeben an Christoph Mörgeli. Ja, lieber Christoph, schön, dass auch du da bist. Da kann ich nämlich jetzt den schwierigeren Teil an dich delegieren. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Denkmal?
Grüezi miteinander. Ja, wir sind in der Tat im Zürichberg, in der Waldung, oberhalb von Zürich. Und dieses steinerne Denkmal hinter uns mit Gedenktafel stammt aus dem Jahr 1899 und es soll erinnern an zwei Schlachten, die 100 Jahre zuvor in der Gegend und auch hier in Zürich stattgefunden haben. Die beiden Schlachten von Zürich im Rahmen der Koalitionskriege gegen die französischen Revolutionstruppen. Es war in jenem Jahr 1799 zum Glück das letzte Mal, dass sich große Armeen auf Schweizer Gebiet gegenseitig bekriegt haben.
Für alle, die diesen Koalitionskrieg nicht präsent haben, worum ging es da? Was ist da der Kontext?
Ja, wir müssen uns zurückerinnern an die Ereignisse der französischen Revolution nach 1789. Da waren natürlich die europäischen Monarchien aufgeschreckt und sie haben Koalitionen gebildet gegen dieses revolutionäre Frankreich. Und jetzt sind wir bei der zweiten Koalition und diese hat jetzt versucht, die Franzosen zurückzudrängen. Das war natürlich eine ständige Gefahr für die Herrscher auf den Thronen. Und die Franzosen sind aber in jenen 1790er Jahren militärisch erfolgreich. In Oberitalien ist es Napoleon, dann auch in Ägypten erfolgreich, 1799. Und die Franzosen sind in die Schweiz eingedrungen 1798. Sie wollten die Kontrolle über die Alpenpässe gewinnen. Und sie waren auch territorial schon so aufgestellt, dass eine nicht besetzte Schweiz eigentlich wie eine Mündung in ihr Gebiet hineinreichte. Darum haben sie sich entschieden, die Schweiz zu überrennen. Und hier waren denn auch Truppen, allerdings jetzt angegriffen durch Truppen von Österreich und von Russland.
Also die Schweiz sozusagen eine Art Ukraine Frankreichs zu jener Zeit. Ein berühmter General der Franzosen hat hier Furore gemacht, General Masséna. Was wissen wir über ihn?
Ja, André Masséna war ein geschickter General in dieser Revolutionszeit. Er war auch erfolgreich, hat allerdings bei dieser ersten Schlacht bei Zürich, die vom 2. Juni bis zum 5. Juni 1799 tobte, schließlich den Kürzeren gezogen. Es waren auch weniger Menschen, die er zur Verfügung hatte, weniger Soldaten als die angreifenden Österreicher und Russen unter dem Kommando einerseits von Erzherzog Karl und andererseits von General Hotze. Das war ein Spross eines Richterswiler Geschlechtes, ursprünglich Hotz genannt. Sein Bruder war ein ziemlich bedeutender Arzt in Richterswil. Das waren also die Gegner der Franzosen.
Und auf französischer Seite kämpften damals auch schweizerische Kontingente.
So ist es tatsächlich. Die Franzosen haben ja die Helvetische Republik gegründet und auch die helvetischen Truppen mussten auf Seiten der Franzosen mitmachen. Die Franzosen wollten sich abschirmen in Richtung Angreifer und sie wollten Zürich beschützen. Und darum hat man eine Verteidigungslinie gezogen vom Käferberg über den Milchbuck bis hier zum Zürichberg. Es gab dann auch etwa 130 Kanonen, die aufgestellt waren, auch bis hinunter dann nach Hirslanden. Und der Hauptstoß der österreichisch-russischen Truppen kamen aus dem Glatttal. Die mussten also hier die Höhe erklimmen und da war natürlich die französische Artillerie etwas im Vorteil, auch wenn die Franzosen sicher etwa 10.000 Mann weniger zur Verfügung hatten. Man spricht von gut 20.000 Mann auf Seiten der Franzosen.
Und wie viele Österreicher und Russen rannten da gegen die französischen Stellungen an?
Ja, das waren vielleicht etwa 30.000, 40.000. Es waren eben auch verteilte Truppen. Die Österreicher kamen zum Teil aus dem Linztal, haben einen Angriff vorgetäuscht vom Raum rechtes Zürichseeufer. Das war aber nicht der Hauptangriff, denn dieser erfolgte tatsächlich vom Glatttal aus, wo dann eben die Angreifer hier versuchten, den Zürichberg zu stürmen. Es gab auch so Scharmützeln in Wittikon beispielsweise. Und das hat natürlich die Stadt Zürich besonders in Aufregung versetzt. Man hat dann auch versucht, von hier aus, vom Zürichberg aus und von anderen Artilleriestellungen auf französischer Seite die Österreicher und Russen zu treffen in Vorortsquartieren von Zürich. Das waren damals noch Dörfer, aber man hat auch befürchtet, dass schließlich sogar die Stadt Zürich betroffen werden könnte von einem Bombardement und auch von gefährlichen Straßenkämpfen.
Was hat damals eigentlich eine Schlacht entschieden? Wir sehen ja in Filmen zum Teil diese starren Reihen auch der in Zeitlupe nachladenden Füsiliere. Die Artillerie sicher sehr wichtig, Napoleon dann alle Feuerkraft aufs Zentrum des Gegners gerichtet, Artillerie. Was hat damals eigentlich diese Schlachten entscheidet und wie wichtig war die Persönlichkeit des Generals? Ich stelle mir vor, auch schwierige Kommunikation während solcher Pulverdampfgemetzel und Getümmel.
Ja, das ist so. Die Franzosen waren taktisch geschickter. Sie waren auch besser geführt und sie waren vielleicht da und dort auch etwas motivierter. Also die Fuchtel war von den Offizieren nicht ganz so streng wie beispielsweise bei den Russen. Da war dann wieder das Gegenteil. Dafür waren sie außerordentlich schmerzunempfindlich. Die Russen haben unglaubliche Strapazen auf sich genommen. Das wird immer wieder geschildert, die Österreicher auch nicht ganz gut geführt, wie man heute weiß. Aber die Artillerie war sicher wichtig und konnte vor allem dann enormen Schaden anrichten, wenn, wie im Falle der Russen, diese Formation einfach stehen blieben und praktisch sich zusammenschießen ließen. Also das kam da durchaus vor und man hat sich gewundert, warum man nicht irgendwo Deckung sucht oder den Angriff.
Wie war der exakte Verlauf dieser beiden Schlachten, dieser Zürich-Schlachten hier zwischen den Alliierten und den Franzosen?
Es war so, dass natürlich die Franzosen sich auf die Dauer nicht behaupten konnten. Sie wurden dann doch von zu vielen Seiten angegriffen. Sie mussten sich zurückziehen. Und Massena hat also erreicht, um ein weiteres Gemetzel zu vermeiden, dass er tatsächlich eine gewisse Zeit bekam, um sich über die Limmat Richtung Albisrieden zurückzuziehen, hier von Zürich. Und das hat dann auch letztlich die Stadt gerettet. Sie kam also nicht unter Beschuss, sie kam auch nicht in gefährliche Situationen in dieser Hinsicht. Aber man muss sagen, die Dörfer vor allem hier, die Umliegenden haben sehr gelitten unter den Einquartierungen und den Requirierungen der Nahrungsmittelwegnahme. Da kam es dann auch in der Folge zu Hunger. Aber die Franzosen haben diese erste Schlacht bei Zürich eindeutig verloren. Sie mussten sich zurückziehen und die Österreicher und die Russen zogen in Zürich ein. Zum Gwunder der Zürcherinnen und Zürcher, denn sie hatten natürlich noch nie Kosaken gesehen und man hat bis in die neuere Zeit hier auch Restanzen gefunden, auch hier, wo wir stehen, aus diesen Kriegen, beispielsweise die religiösen Embleme, welche die russischen Soldaten mit sich führten.
Und die zweite Schlacht, wie war dann der Verlauf?
Bei der zweiten Schlacht hat dann Massena eindeutig gewonnen. Der führte den Hauptstoß vom Limmattal her. Da gibt es auch ein zweites Denkmal bei Dietikon an der Limmat, das an die zweite Schlacht erinnert. Das war dann Ende September 1799. Und da ist es den Franzosen gelungen, weil eben auch Suwarow mit seinen russischen Truppen nicht rechtzeitig eintraf, weil er eben zurückgedrängt wurde am Gotthard. Da ist es dann den Franzosen gelungen, die alliierten Truppen zurückzuschlagen und Zürich wieder für Jahre zu besetzen und hier in der Schweiz wirklich die Herrschaft zu errichten.
Wie viele Soldaten sind da gestorben? Wie viele wurden verletzt? Wie blutig ist dieses Schlachtgeschehen verlaufen?
Es ist so, dass bei der ersten Schlacht wahrscheinlich auf französischer Seite rund 2000 Mann gefallen sind und auf österreichisch-russischer Seite erheblich mehr noch, vielleicht 1000 mehr. Das waren so ungefähr die Verlustzahlen, Verletzte natürlich auch in großer Anzahl. Also das gab schon sehr, sehr ein kräftiges und schlimmes Blutvergießen. Man hat dann die Verletzten auch betreut. Das waren Zürcher Ärzte hauptsächlich. Man hat sie ins Oetenbach-Kloster oder ins Wettingerhaus geschleppt. Und es gibt auch Berichte von diesen behandelnden Chirurgen über das Verhalten dieser Verletzten und wie man sie damals eben zu betreuen versuchte. Die Amputation spielte natürlich eine ganz große Rolle.
Du bist Medizinhistoriker. Ja, führ uns noch etwas in die Welt dieser Chirurgie des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Wie ist das zu und her gegangen?
Ja, das waren natürlich entsetzliche Szenen, wenn wir das vergleichen mit heute, obwohl es auch heute schlimme Verletzungen gibt und natürlich Amputationen immer noch vorgenommen werden müssen in der Kriegschirurgie. Aber damals kam es natürlich sehr, sehr oft zu entsprechenden Infektionen, zu Eiterherden. Und das Schlimme ist, dass die Chirurgen das eigentlich als Teil des Heilungsprozesses beurteilten und sogar diese Suppuration, die Eiterung noch gefördert haben. Man hat die Wunden möglichst geöffnet. Man hat natürlich auch nach Kugeln sondiert. Das musste man, sonst wäre man ohnehin natürlich verendet in vielen Fällen. Also da ging es schon sehr, sehr zur Sache. Und diese Zürcher Ärzte haben sich gewundert, wie schlecht ausgebildet die Franzosen waren. Einer sagt sogar, die hätten sich nur als Ärzte bezeichnet, damit sie eben nicht eigentliche Kriegsdienste leisten mussten, sondern im hintergelagerten Lazarett arbeiten konnten. Und auch die österreichischen Ärzte waren nicht besonders gut ausgebildet, von den Russischen gar nicht zu sprechen. Also da hat man in Zürich eigentlich den Eindruck bekommen, dass diese Kriegschirurgie auf einem schlechten Stand ist. Aber wenn wir sehen, wie die Zürcher behandelten, dann war das natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aus heutiger Sicht gesehen.
Gab es Narkosemittel? Hat man die Verletzten betrunken gemacht?
Ja, das ist so. Es gab keine Narkosemittel in dem Sinne, sondern man hat Schnaps gereicht. Das ist auch dokumentiert. Ein Offizier zum Beispiel, der amputiert worden ist, hat sich sehr, sehr ausfällig benommen gegen einen Zürcher Chirurgen, hat seinen Stock geschwungen und ihm gedroht, er werde ihn abschlagen. Und dieser hat sich gewundert, warum, dass der so zornig ist. Und es ergab sich dann, dass dieser Offizier einfach wieder Schnaps wollte. Er hätte ja schließlich auch Schnaps bekommen während der Operation. Andererseits haben sich also die russischen Soldaten außerordentlich heroisch benommen. Da haben sich die Chirurgen schon gewundert, was sie alles über sich ergehen ließen.
Vor dem Hintergrund, dass die russische Armee natürlich sehr hart geführt wurde. Die Soldaten waren ja faktisch Leibeigene für einen langen Zeitraum, das hat Tolstoi beschrieben in Krieg und Frieden, dann bei den Napoleonischen Kriegen in Russland. Was war die politische Bedeutung dieser beiden Zürich-Schlachten?
Ja, vielleicht nochmal zur Disziplin. Also die russischen Offiziere haben nicht nur den Stock geführt, sie haben auch mit der Klinge auf ihre Leute eingeschlagen, wenn die sich nicht so verhielten, wie man es erwartete. Also da war wirklich sehr, sehr viel Brutalität im Spiel. Die politische Bedeutung war so, dass die Franzosen dann die politische Herrschaft in der Helvetischen Republik ab September 1799 unbestritten inne hatten, dass es dann aber zur Mediationsverfassung kommt unter Napoleon, weil er ja die zerstrittene Eidgenossenschaft auch nicht einigen konnte und der Zentralstaat ganz offensichtlich nicht funktionierte angesichts der föderalistischen Tradition. Und so gesehen waren diese Schlachten eigentlich zwischen Spiele zum Glück. Das hat sich nicht dauerhaft dann entwickelt als Fremdherrschaft. Die Franzosen sind dann doch nach einigen Jahren, spätestens als sie geschlagen waren bei Waterloo, wieder aus der Schweiz abgezogen und auch ihr Einfluss ist dann verschwunden.
Die Schweiz damals schon ein Stein des Anstoßes aus Sicht der Europazentralisten, noch mit dem französischen Legionsadler gewissermaßen. Ja, kann man da Parallelen sehen, dass heute die Europäische Union ja auch Schwierigkeiten hat, die Schweiz zu integrieren in dieses institutionelle Gebilde, und damals hat sich Napoleon die Zähne ausgebissen, schafft es einfach nicht, diesen von unten nach oben aufgebauten Staat einzubauen, einzubetten, einzutopfen in seinem von oben nach unten konstruiertes Reich.
Interessanterweise war die Französische Republik für die Schweizer, jedenfalls für viele Schweizer, fast attraktiver als die Europäische Union. Denn man darf nicht vergessen, dass bis 1798 natürlich große Teile der Schweiz Untertanengebiete waren. Die waren also nicht frei in der politischen Mitgestaltung und haben so gesehen dann die Franzosen als Befreier begrüßt, als die Bringer von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Und es ist durchaus nicht so, dass man hier nur das Negative sah, sondern die Franzosen wurden anfänglich begeistert gefeiert, als man dann sah, dass sie es natürlich auf die Staatsschätze abgesehen haben, dass sie auch rauben, was sie nur können, und dass sie die Bauernhäuser plünderten. Da hat man dann doch etwas negativer und skeptischer reagiert.
Ist eigentlich Napoleon jemals in der Schweiz gewesen? Hat er der Schweiz mal einen Besuch abgestattet? Es gibt ja ein berühmtes Zitat von ihm, sinngemäß: glückliche Umstände haben mich an die Spitze des französischen Staates katapultiert, doch ich würde mich außerstande sehen, die Eidgenossen zu regieren.
Napoleon hat die Westschweiz durchaus durchquert und besucht. Er ist auch über den Simplon geritten. Also da gibt es berühmte Bilder, oder zumindest ein ganz berühmtes Bild von Delacroix. Also Napoleon kannte die Schweiz. Er hat wie so vieles auch staatspolitisch einiges richtig gemacht und in der Schweiz natürlich schon die Probleme gesehen. Und in dieser Mediationsverfassung ging er immerhin nicht so weit, die alten Zustände wiederherzustellen. Also es blieb eine Art Befreiung für die damals frei gewordenen neuen Kantone.
Was wissen wir über die Teilnehmer, über die Generäle dieser Zürich-Schlachten, zum Beispiel General Massena, ein Name, der uns immer wieder begegnet ist, auch im weiteren Fortgang der napoleonischen Kriege bis zum Untergang gewissermaßen. Was war das Schicksal dieses Generals?
André Massenas Schicksal im Weiteren habe ich nicht im Detail studiert. Also er blieb ja natürlich General, war hochgeachtet dann auch bei Napoleon und hat weitere Schlachten gewonnen. Er war wirklich einer der großen Feldherren und gilt auch heute noch in Frankreich recht viel. Hier in der Schweiz erinnert man sich natürlich vor allem an ihn als Heerführer bei diesen beiden Schlachten von Zürich im Jahre 1799.
Und wo war das eigentliche Hauptquartier der französischen Truppen?
Interessanterweise stehen wir ungefähr da. Man weiß nämlich, dass General Massena hier vom Zürichberg aus befohlen hat. Von hier aus dachte er, hätte er die besten Verbindungen und die besten Möglichkeiten via Meldereiter und die entsprechenden Kommunikationskanäle, die es damals gab, auch zu nutzen und so die Schlacht für sich zu entscheiden. Das erste Mal ging es nicht, das zweite Mal war dann siegreich, aber beim zweiten Mal dann nicht mehr an dieser Stelle, wo wir stehen.
Gab es damals hier keine Bäume? Muss man sich vorstellen, dass das ein unbewaldeter Hügel war, ein Aussichtsposten?
Doch, ich gehe davon aus, dass es bereits bewaldet war. Also die Kanonen standen auch nicht ganz genau hier. Die standen natürlich da, wo man auch eine Einsicht hatte, eben beispielsweise ins Glattal oder über die Zürcher Vororte. Also im Wald hat man die Kanonen nicht aufgestellt. Das wäre ja nicht sinnvoll gewesen.
Ja, lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben das Thema abgezirkelt und ich darf mich verabschieden mit einem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Einstweilen adieu, wieder schauen miteinander hier vom Zürichberg, von diesem Denkmal, wo einst die Franzosen, wo einst General Massena seine Truppen kommandierte.